unwichtigen Dinge an, dann kann sich jeder noch so in aller Ruhe seinen Platz suchen. Ich möchte in wenigen Sätzen sagen, wem ihr jetzt zuhört. Also mein Name, der steht im Programmheft. Ich habe ziemlich umfänglich Chemie studiert. Ich war 3 Jahre an einer deutschen Auslandsschule in der Schweiz als Lehrer für Chemie und Biologie und bin seit September 1996 angestellt bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, das ist eine Organisation, der es ein Anliegen ist, vor Menschen, die sehr scharf denken können und gern denken, auch den christlichen Glauben zu bezeugen und auch diese Anfragen, die vom Verstand her kommen, nicht einfach zu ignorieren, sondern anzunehmen und das als Herausforderung zu nehmen, um auch intelligenten Menschen sie nicht einfach mit ihrer Intelligenz allein stehen zu lassen, sondern ihnen auch etwas von Jesus weiterzusagen. Meine Frau hat gesagt, die Zeit heute Abend ist ganz kurz, also mach die Einleitung nicht so lang. Das tue ich hiermit. Unser Thema: Gentechnik, Wissen und Verantwortung. Dazu haben wir jetzt noch eine knappe Stunde Zeit. Ich werde versuchen, das, was ich sagen will, in einer Dreiviertelstunde zu sagen, so dass wir hinterher auch noch einige Zeit haben können, um Fragen zu stellen. Ich stehe dann aber auch für die, die noch ganz brennende Fragen haben, gern auch anschließend noch zur Verfügung. Gentechnik, Wissen und Verantwortung. Ich möchte zuerst in einem ersten Teil versuchen, einfach mal zu erklären, was ist Gentechnik überhaupt. Ich werde einige Beispiele zeigen und der zweite große Block, dort möchte ich euch einfach einladen, mal mit nachzudenken über die Frage, wie kann man mit Gentechnik verantwortlich umgehen. Gentechnik. Ein Thema, wir wollen uns diesem Thema nähern und um uns diesem Thema zu nähern, benutzen wir ein Bild, nämlich unseren Körper. Wir wollen unseren Körper betrachten und daran verstehen lernen, was Gentechnik eigentlich ist. Unser Körper besteht aus 100 Billionen Zellen. Diese 100 Billionen Zellen, die werden vielleicht etwas anschaulicher, wenn wir uns vorstellen, dass wir eine befruchtete Eizelle nehmen und die teilt sich. 2 Zellen, 4 Zellen, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Und wir beobachten diese Zelle, wie sie sich teilt und teilt und schließlich in unserer Kulturschale 1 Million Zellen sind. Und dann nehmen wir mit der Pinzette unter dem Mikroskop vorsichtig eine Zelle heraus und legen sie in eine noch leere Kulturschale. Und wir beobachten sie wieder, bis aus dieser einen Zelle wieder 1 Million Zellen geworden sind durch Teilung. In Klammer sei angemerkt, die übrigen 999.999 Zellen haben in der Zeit genau dasselbe gemacht. Sind je zu 1 Million Zellen geworden. Und dann nehmen wir nochmal eine und separieren sie und beobachten sie, bis 100 Zellen daraus geworden sind. Und wenn wir jetzt alle zusammennehmen, dann haben wir 100 Billionen Zellen, die unseren Körper aufbauen. Wenn wir eine solche Zelle hernehmen und sie einmal etwas genauer betrachten, dann finden wir in dieser Zelle verschiedene Strukturen, unter anderem einen Zellkern. Das gibt es in fast allen Zellen in unserem Körper, einen Zellkern. Es gibt einige Ausnahmen, unsere roten Blutkörperchen zum Beispiel, die verlieren ihren Zellkern, wenn sie reif geworden sind, dann wird er abgestoßen und die roten Blutkörperchen zirkulieren dann in unserem Körper so ungefähr 100, 120 Tage und dann werden sie praktisch eingezogen und werden recycelt. Aber sie haben, während sie ihre Funktion ausüben, keinen Zellkern. Und wenn wir uns diesen Zellkern einmal etwas genauer betrachten und einen Zellkern einmal öffnen, dann finden wir, wenn wir den Inhalt dieses Zellkerns etwas präparieren, finden wir solche Strukturen. Wir nennen das die Chromosomen. Haben wir sicher alle mal in der Schule irgendwann gelernt. Diese Chromosomen sind, man sieht das hier nicht so schnell und deutlich, aber man darf das gerne nachzählen, es sind 46 Chromosomen. In jeder menschlichen Zelle sind 46 solcher Chromosomen enthalten. Man kann diese Chromosomen jetzt aus einer Fotografie ausschneiden. Und sie in dieser Weise anordnen, das nennt dann der Biologe oder der Mediziner ein Karyogramm. Und hier sehen wir, dass diese 46 Chromosomen eigentlich 23 Paare sind. Die sind alle schön durchnummeriert und man kann diese Chromosomen an ihrer Struktur, man kann sie an ihrer Form unterscheiden und ein Kenner kann unter dem Mikroskop sagen, welches Chromosom das ist. Wir kennen alle das Chromosom, das Chromosomenpaar, das hier mit 23 gekennzeichnet sind. Auf diesen Chromosomen ist das Geschlecht fixiert. Das heißt, jede Frau hat zwei X-Chromosomen und jeder Mann hat ein X- und ein Y-Chromosom. Die Information für das Geschlecht steht auf diesem Chromosom. Nun ist es eine interessante Tatsache, dass alle Lebewesen solche Chromosomen beinhalten. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Chromosomenzahlen. Wer zum Beispiel die Katze zu Hause hat, die hat in ihren Zellen nur 38. Dagegen der Goldfisch im Gartenteich, der bringt es auf stolze 94 Chromosomen in jeder Zelle. Nun wollen wir uns diese Chromosomen, die menschlichen Chromosomen, einmal etwas näher anschauen. Wie sind sie aufgebaut? Nun, im Wesentlichen finden wir auf den Chromosomen einen langen Faden und viele, viele kleine Spulkörper, so wie die Fadenspule aus Mamas Nähkiste. Und darauf ist dieser Faden sehr kunstvoll aufgespult. Und Faden plus Spulkörper, das gibt jetzt diese Strukturen, diese Chromosomen. Und jetzt betrachten wir diesen Faden etwas näher. Dieser Faden, wenn wir ihn von allen 46 Chromosomen einer menschlichen Zelle abspulen und zu einem Stück vereinigen, dann bekommen wir einen Faden von 2 Metern Länge. 2 Meter Faden in jeder unserer Zellen beziehungsweise in deren Zellkern. Nun, 2 Meter, das ist ein bisschen viel. Wenn man sich vorstellt, 2 Meter Faden, Nähgarn, wenn man das zusammenknäult, das gibt schon ein ganzes Volumen. Nun, das hängt damit zusammen, dieser Faden, der ist sehr, sehr dünn. Der hat einen Durchmesser von 2 Nanometern. Das ist wieder so eine etwas unanschauliche Zahl. Wenn wir diesen Faden vergrößern, und zwar so stark vergrößern, dass er einen Durchmesser hat wie ein Kugelschreiberstrich auf dem Papier, dann hat eine Leberzelle von mir eine Länge von 2,50 Meter oder meine Körpergröße würde etwa 400 Kilometer betragen. Also das sind diese Größenrelation, also dieser Faden ist sehr, sehr dünn. Und in jeder unserer Zellen steckt er drin. Ich merke an Ihrem Lachen, Sie haben Sinn für solche Zahlenspielereien. Gleich noch eins. Wenn wir von diesem Faden ein Milligramm nehmen, den tausendstel Teil, den tausendsten Teil eines Gramms. Ein Milligramm diesen Faden, dann könnten wir damit theoretisch die Erde mit dem Mond verbinden. Also faszinierende Details in unserem Körper, in unseren Zellen. Aber noch faszinierender ist, diesen Faden, die DNA, diesen Faden finden wir in allen Lebewesen, die wir bis heute untersucht haben. Und zwar nach genau demselben Baumuster. Das heißt, egal ob ich bei der Kopflaus oder bei der Katze, bei dem Elefanten oder im Baum, in der Orchidee nachschaue, immer finde ich diesen Faden. Und von diesem Faden wissen wir heute sehr genau, wie er aussieht. Wir kennen ihn bis hinein in die atomaren Details. Ich möchte Ihnen ganz kurz, Sie müssen das jetzt nicht alle lernen, sondern einfach, ich möchte Ihnen damit das habe ich akustisch nicht verstanden. Gut. Dieser Faden ist aufgebaut wie eine Leiter. Wir können uns diesen Faden vorstellen als eine lange Strickleiter. Zwei Holme und viele Sprossen. Diese 2 Meter Faden in unseren Zellen, die haben 3 Milliarden solcher Sprossen. Und es gibt 4 unterschiedliche Sprosstypen. 4 unterschiedliche Sprosstypen und die Erbinformation ist jetzt einfach in der Abfolge dieser Sprossen fixiert. So wie wir Wörter bilden durch die Aneinanderreihung von Buchstaben, so ist hier die Information gespeichert in der Aneinanderreihung dieser 3 Milliarden Sprossen. Und überall, wo wir Lebewesen untersuchen, finden wir diese Strickleiter mit denselben Bauelementen. Wir finden sie als sogenannte Doppelhelix. Das ist jetzt einfach diese Strickleiter verdrillt. Das macht die Verpackungsprobleme einfacher, dann geht die etwas näher zusammen. Diese anderen Bilder sollen einfach veranschaulichen, dass wir diese Holme und die Sprossen wirklich kennen bis hinein in die einzelnen Atome. Und das, wie gesagt, bei allen Lebewesen, die wir bis heute kennen. Nun, auf diesem Faden ist die Bauanleitung für all die Stoffe, die in unserem Körper eine Funktion ausüben, für die Eiweiße, für die Enzyme, liegt auf diesem Faden die Bauplaninformation. Man schätzt heute, dass in dieser Leiter bei Menschen mit diesen 3 Milliarden Sprossen, dass dort der Bauplan etwa für 100.000 Enzyme steht. So viel schätzt man, dass im menschlichen Körper ihre Aufgabe erfüllen. Und es ist erstaunlich, weil man heute abschätzen kann, dass man für diese 100.000 Eiweiße, deren Bauplaninformation könnte man auf einem viel kürzeren Strang unterbringen. Das heißt, für den größten Teil dieser 2 Meter Faden wissen wir noch gar nicht, wozu der da ist. Manche schreiben das dann in Biologielehrbüchern, das wäre Nonsens, das wäre Unsinn. Ich bin mal gespannt, wann der Nonsens dann einen Namen bekommt. Wenn wir Gentechnik betreiben, dann haben wir als Gegenstand diesen Faden. Und die Gentechnik nimmt, ganz einfach gesagt, an diesem Faden Veränderungen vor. Gentechnik, was passiert dort nun wirklich? Nun haben manche Sorge im Umgang mit der Gentechnik, dass das irgend so ein ganz verqueres Kunstprodukt menschlicher Intelligenz ist. All die Leute, die an diesem Punkt Angst haben, kann ich jetzt trösten, insofern, als dass ich Ihnen sagen kann, Gentechnik ist nicht etwas, was wir Menschen beobachtet haben, sondern Gentechnik ist etwas, was wir in der Natur gesehen haben, nicht selber entdeckt haben. Gentechniker gibt es vermutlich schon, solange es Leben gibt. Ich möchte Ihnen einen vorstellen, das heißt ganz direkt vorstellen, persönlich vorstellen, kann ich ihn nicht, aber hier ist er am Werke. Was wir hier sehen, ist eine Steckrübe, die eine Besonderheit aufweist, nämlich sie weist eine sogenannte Wurzelhalswucherung auf. Und diese Wurzelhalswucherung wird verursacht durch ein Bodenbakterium, das auf den schönen Namen Acrobacterium tumefaciens hört. Und ich möchte mal ganz kurz anhand von diesem Bodenbakterium, von dem wir sehr viel gelernt haben in der Gentechnik, einfach mal erklären, wie Gentechnik funktioniert. Ich möchte versuchen, das anschaulich zu machen. Dieses Bodenbakterium lebt, wie der Name sagt, im Ackerboden. Und wenn diese Steckrübe mechanisch verletzt wird, sei es durch das Rad eines Traktors, der da drüber fährt, oder durch eine Stiefelsohle oder was auch immer, dann kann dieses Bodenbakterium in die Rübenzellen eindringen. Und wenn es das getan hat, dann kann es auch vordringen bis zum Zellkern, also bis zur Informationszentrale dieser Rübenzellen. Und jetzt tritt dieses Bodenbakterium als Gentechniker in Aktion. Nämlich, dieses Bodenbakterium hat seinen Werkzeugkoffer mitgebracht und den macht es jetzt auf. Und jetzt entnimmt es diesem Werkzeugkoffer kleine Scheren. Und mit diesen Scheren kann das Bodenbakterium diesen Faden, diese Strickleiter, ganz spezifisch an bestimmten Stellen schneiden. Schnitte anbringen und diesen Faden durchtrennen. Nun, das sind keine Scheren, die das dort aus dem Werkzeugkoffer holt, sondern das sind Eiweiße, das sind Enzyme, die der Biochemiker Restriktionsenzyme nennt. Aber das, was sie tun, ist das, dass sie an ganz bestimmten Stellen, die sie erkennen, einen Schnitt anbringen und diesen Faden teilen. Dann hat dieses Bodenbakterium in seinem Werkzeugkoffer auch noch ein eigenes Fadenstück, das hat es mitgebracht. In Klammern gesagt, das kann heute in jedem halbwegs ausgerüsteten Labor machen, das heute Automaten. Man kann dort in den Computer eintippen die Reihenfolge der Sprossen und kommt dann nach 2 Stunden wieder und holt sich ein kleines Fläschchen ab und dort ist dann das Leiterstück drin mit der Sprossenfolge genauso, wie ich das in dem Rechner eingegeben habe. Das machen heute Computer, kann man katalogeweise bestellen. Und dann hat unser Bodenbakterium in seinem Werkzeugkoffer auch noch Klebstoff. Und mit diesem Klebstoff wird nun das mitgebrachte Fadenstück eingeklebt und wieder ein kompletter Strang hergestellt. Dieser Klebstoff, den nennen die Biochemiker Ligasen, auch das sind wieder Eiweiße, Enzyme. Aber sie haben die Wirkung eines Klebstoffs. Und der Effekt, der ist jetzt frappierend. Diese Rübenzelle hat im Prinzip immer noch ihre gesamte Information. Sie hat nur an einzelnen Stellen Schnitte beigebracht bekommen und fremde Stücke eingeführt. Aber die Wirkung ist fatal. Der ganze Stoffwechsel, der ganze Lebenszyklus dieser Zelle ist nun dermaßen verändert, dass diese Rübenzelle jetzt nur noch für dieses Bodenbakterium lebt und alle Nährstoffe für dieses Bodenbakterium produziert, Und das macht sich in der Gestalt bemerkbar an dieser Wucherung. Diese Rübenzellen sind also genetisch manipuliert und damit versklavt worden, dass sie jetzt nur noch für den Lebensunterhalt des Bodenbakteriums und für dessen Vermehrung sorgen. Und was wir in der Gentechnik jetzt machen, ist, dass das, was wir dort abgeguckt haben, dass wir gelernt haben, diese Scheren dieses Bodenbakteriums und vieler, vieler anderen Mikroorganismen und deren Klebstoffe heute isoliert haben und nützen können für andere Anwendungen, die wir uns ausgedacht haben. Und das ist das, was Gentechnik macht, was in der Gentechnik gemacht wird. Es werden Veränderungen am Erbgut eines Lebewesens vorgenommen. Wie ist das mit der Gentechnik? Muss man davor Angst haben, dass das irgendwann einmal unser Leben beeinflussen wird, dass wir irgendwann einmal etwas damit in Berührung kommen? Nun, auch da kann ich alle trösten. Wir sind vermutlich alle schon in Kontakt mit der Gentechnik gekommen. Wenn ihr Käse gegessen habt, der jetzt nicht aus der Schweiz kommt, die Schweizer Käsehersteller sind hier etwas konservativ, aber holländischen Käse oder italienischen Käse, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr Käse gegessen habt, der mit Hilfe von gentechnisch hergestelltem Ferment produziert worden ist. Oder ein Trost für alle Hausfrauen und die, die es werden wollen, oder ganz einfach für alle, die die waschen. Die Waschmittel sind heute deshalb so wirksam und im Verbrauch etwas sparsamer und auch bei geringerer Temperatur wirksam, weil man dort Eiweiße drin hat, die die Fettreste auf unseren Hemden und Hosen etwas verdauen und damit für die Seife dann schneller löslich machen. Diese Eiweiße, die dort drin sind, die sind zu einem ganz erheblichen Anteil mit Hilfe der Gentechnik produziert. Aber es gibt auch ganz andere Seiten der Anwendung der Gentechnik. Ich möchte hier nur an einen Einsatzbereich bei den Arzneimitteln erinnern. Die Zuckerkrankheit Diabetes ist eine sehr verbreitete Krankheit in verschiedenen Formen und Ausprägungen. Und was dort passiert ist, ist, dass der Zuckerhaushalt unseres Körpers durcheinander kommt, und zwar sehr häufig dadurch, dass ein Regelstoff, das Insulin, von der Bauchspeicheldrüse in nicht genügender Menge produziert wird. Und heute kann man in die Apotheke gehen und kann sich Insulin kaufen. Man kann dann einen Bluttest machen, das geht heute sehr einfach, und kann sich dann die benötigte Menge an Insulin spritzen, und damit kann der Körper wieder diese Regulierung vornehmen. Dieses Insulin wurde zunächst einmal aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern und Schweinen gewonnen. Das ist nicht ganz identisch mit menschlichem Insulin, aber so ähnlich, dass es bei Menschen wirkt. Heute wird der größere Anteil von dem Insulin, das auf dem Markt zur Verfügung steht, gentechnisch hergestellt insofern, als dass Bakterien, die mit unserem Darmbakterium Escherichia coli verwandt sind, dieses Escherichia coli Bakterium hilft uns bei der Verdauung, das hat man so verändert, dass man ihm die Bauanleitung für menschliches Insulin eingepflanzt hat, und dieses Bakterium produziert heute in großen Reaktionsgefäßen in der Industrie Insulin in großen Mengen und Insulin, das sich auch sehr leicht dann in reiner Form gewinnen lässt. Und das ist die Ursache, warum wir heute menschliches Insulin in genügender Menge und zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung haben. In Klammer sei angemerkt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob alle Zuckerkranken heute so scharf wären auf Schweine- oder Rinderinsulin angesichts Schweinepest und Rinderwahnsinn. Aber an diesen Stellen leben wir mit der Gentechnik. Wie sieht das sonst aus? Ich muss einen kurzen Blick auf die Uhr schmeißen. Wie sieht das aus mit der Gentechnik, mit anderen Beispielen? Nun, ich möchte ein Beispiel aufgreifen, das wir sicher alle gehört haben. Die Anti-Match-Tomate. Anti-Match-Tomate in Amerika auf dem Markt. Vielleicht kann man sie bald auch hier genießen, nachdem jetzt die Gesetze entsprechend geändert sind. Diese Anti-Match-Tomate, dort ist Folgendes gemacht worden. Man hat das Problem gelöst, dass die Tomate entweder noch unreif ist und dann bissfest ist, wie der Lebensmitteltechniker sagt. Oder die Tomate schmeckt nach was, sie ist reif, hat ihr Aroma entwickelt und man traut sich nicht mehr reinzubeißen, weil sie nämlich matschig ist und dann das Hemd oder die Bluse oder sonstiges, was man glücklicherweise in weiß angezogen hat, etwas entstellt. Man hat diese Dinge untersucht, offensichtlich gab es einige motivierte Tomatenesser und man hat festgestellt, die Tomate wird deshalb matschig, weil in der Tomate, so ähnlich wie am Bau, wenn man eine Betondecke einzieht und dort Armierungsstahl einbringt, solchen Armierungsstahl gibt es auch in der Tomatenschale. Deshalb ist die Tomate knackig und bissfest. Wenn die Tomate reif wird, dann aktiviert sie plötzlich auf ihrer Erbinformation einen Abschnitt und dort steht die Bauanleitung für eine Eisensäge. Und jetzt werden alle die Armierungsstahlstränge, die werden gekappt, klein geschnitten und der Effekt ist, die Tomate wird matschig. Das hat man so gemacht, das Problem hat man so gelöst, dass man gesagt hat, nun, wir versuchen einfach diese Bauplananleitung für diese Eisensägen unleserlich zu machen. Man hat die im Bild gesprochen zugedeckt und das hat den Effekt, dass diese Tomate etwa 14 Tage lang reif ist, ausgereift ist und trotzdem noch bissfest ist. Dann wird sie auch matschig. Hier haben wir also eine Manipulation am Erbgut in dem Sinne, dass dort vorhandene Information zugedeckt wurde, unleserlich gemacht wurde. Viele Leute haben Sorge, ob das wohl schlimm ist, wenn man so etwas isst. Nun, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn wir so etwas essen, das tun wir immer, wenn wir ungekochtes Gemüse, ungekochtes Obst essen, dann essen wir immer die Erbinformation dieser Früchte, essen wir immer mit. Das haben manche Leute erst bei der Tomate dann entdeckt, aber das haben wir schon immer getan. Und in der Verdauung passiert dann einfach Folgendes, dass dieser Faden klein geschnitten wird und entweder wird das Material verbrannt zur Energiegewinnung oder es wird recycelt und zum Aufbau von körpereigener Substanz verwendet. Ich persönlich hätte deshalb keine grundsätzlichen Einwände und Befürchtungen beim Verzehr dieser Anti-Match-Tomate. Ich würde es allerdings begrüßen, und das ist jetzt letzte Woche durch die EU auch geschehen, wenn man wissen würde, welche Tomate man verspeist, damit die Menschen, die gern eine unbehandelte, eine nicht manipulierte Tomate essen wollen, dazu auch die Möglichkeit haben. Es wird also in Zukunft, wenn diese Tomate auf den Markt kommt, das Gesetz in Brüssel ist letzte Woche in Kraft getreten, dann wird diese manipulierte Tomate an ihrem Schild am Verkaufsstand wird gekennzeichnet sein müssen. Etwas anders sieht es aus mit dem Tomatenmark, das aus dieser Tomate hergestellt wird. Das wird nicht gekennzeichnet sein, unter anderem deshalb nicht, weil die Spezialisten davon ausgehen, dass bei der Herstellung des Tomatenmarks dieser Faden, dieser erbinformationstragende Faden, so stark abgebaut und zerstört worden ist, der ist sehr labil, dass das überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt. Andere Methoden und Anwendungen der Gentechnik kennen Sie vielleicht aus den Medien, Stichwort Gensoja zum Beispiel, Genmais. Was dort gemacht worden ist, dort hat man eine Unempfindlichkeit gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel in die Pflanze eingebaut. Das hat dann den Effekt, man muss mit Behandlung mit Unkrautvernichtungsmittel nicht aufhören zu spritzen, wenn die Pflanze aus dem Boden kommt. Bisher musste man das machen, weil diese Unkrautvernichtungsmittel so unspezifisch sind, dass sie dann auch die Kulturpflanzen kaputt machen, nicht nur das Kraut, sogenannte Unkraut. Und wenn diese Kulturpflanze jetzt unempfindlich ist gegen das Unkrautvernichtungsmittel, dann kann ich in der ganzen Wachstumsphase spritzen und erreiche damit, dass meine Kulturpflanze nicht unter der Konkurrenz der Kräuter, die da drumherum leben, gestört und beeinträchtigt wird. Nun, mit diesem Gensoja, der wurde untersucht, so wie das alle Lebensmittel in Deutschland gesetzmäßig untersucht werden müssen. Und es wurde festgestellt, dass nach den vorliegenden Kriterien und Ergebnissen dieser genmanipulierte Soja für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt unbedenklich ist. So steht das in diesem Gutachten und es wurde deshalb die Ausbringung genehmigt. So ist das vom Gesetz gefordert. Nun, hier sieht die Situation etwas anders aus. Hier ist neue Information eingebracht worden in eine Pflanze, die dort vorher nicht war. Sie war vorher in einer anderen Pflanze, also die ist nicht neu entwickelt, das ist nicht künstliche Information, aber eine Information, die war vorher in der Sojapflanze nicht drin. Und diese veränderte Sojapflanze, man hält das für nicht gefährlich deshalb, weil all diese Stoffe, die jetzt die Sojapflanze bildet aufgrund dieser neuen Information, die braucht unser Körper eigentlich gar nicht und man geht dann davon aus und die Tests, die man bisher durchgeführt hat, haben das auch bestätigt, dass deshalb auch kein Effekt im menschlichen Körper auftritt. Nur muss man natürlich sagen, das allein ist noch ein bisschen ein schwaches Argument und ich möchte das hier ganz offen auch sagen, hier ist sehr vieles, was wir noch nicht wissen, was dort an möglichen Effekten alles noch auftritt. Nur das, was wir wissen, gibt uns heute eigentlich keinen konkreten Anlass zu übergroßer Besorgnis. Aber wir müssen dazu sagen, dass wir vieles in diesem Bereich noch nicht wissen. Ich möchte ganz kurz noch ein Beispiel anführen aus dem Bereich der Gentherapie am Menschen. Wir kennen alle Erbkrankheiten und Erbkrankheiten beruhen darauf, dass auf dieser Strickleiter mit diesen 3 Milliarden Sprossen fehlen, falsch eingebaut sind, in einem Bereich falsche Reihenfolgen haben und das wird vererbt von einer Generation auf die nächste weitergegeben, deshalb heißen sie Erbkrankheiten. Eine dieser Krankheiten habe ich hier, das ist die zystische Fibrose oder die Mukoviszidose. Eine Krankheit, bei der auf diesem 2 Meter langen Faden von diesen 3 Milliarden Sprossen eine einzige falsch ist. Und dieser kleine Fehler hat zur Auswirkung, dass ein Mensch, der von dieser Krankheit betroffen ist, bisher eine Lebenserwartung noch vor etlichen Jahren bis zum Teenageralter hatte und heute mit den gängigen Therapien eine Lebenserwartung in der Größenordnung von 30 Jahren hat. Dieses Krankheitsbild, dort sind in der Lunge, an den Oberflächenzellen der Lunge, werden Ionenkanäle in den Membranen sind falsch gebaut. Das hat zur Wirkung, dass dort ein sehr, sehr zäher Schleim ausgebildet wird und dieser zähe Schleim verschließt praktisch die ganze Lunge, verklebt das ganze Lungengewebe und das hat dann die entsprechenden Folgen. Was man heute klassisch machen kann, ist, dass man Medikamente verabreicht, die diesen Schleim etwas flüssiger machen. Man versucht den Angehörigen Massagetechniken beizubringen, wo dieser Schleim mechanisch abgerieben werden kann durch Massagebewegungen und dann den Betroffenen Husttechniken beibringt, damit man diesen Schleim aushusten kann. Trotzdem eine deutlich reduzierte Lebenserwartung. Ursache unter Umständen eine einzige fehlerhafte Sprosse. Was man hier versucht, ist Folgendes. Man nimmt Adenoviren, zu diesem Stamm gehören zum Beispiel die Viren, die bei uns Schnupfen und Erkältungen verursachen, und bringt dort das richtige Leiterstück ein und packt nun dieses Virus in ein Aerosol, so wie das die Leute, die irgendwelche Allergien, Asthma haben, kennen, dass man mit so einem kleinen Zerstäuber sich das in den Mund sprüht. Und man könnte so durch ein solches Aerosol diese Viren in die Lungen befördern. Und wenn es nun gelingen würde, nur einen Bruchteil der Oberflächenzellen zu korrigieren, nämlich indem diese Adenoviren eindringen und das richtige Leiterstück einbauen und dann diese Zelle wieder richtig funktioniert, da würde ein Bruchteil genügen, dass dieses Krankheitsbild praktisch verschwindet. Man hat auf die Gentherapie sehr, sehr viel Hoffnung gesetzt. Seit etwa 1,5 Jahren herrscht deutliche Ernüchterung. Wir haben bis heute kein einziges Gentherapiekonzept, bei dem im klinischen Test gezeigt worden wäre, dass es effektiv wäre, dass es wirkt. Was uns deutlich zeigt, die Dinge sind offensichtlich noch etwas komplexer, als wir das bisher erwartet und erhofft haben. Diese Strategie war in der klinischen Prüfung und die Resultate waren einfach nicht sehr befriedigend. Bei den Gentherapeuten ein Ausspruch, der letztes Jahr auf einer Tagung in Heidelberg dann sozusagen das Endergebnis war, die Gentherapeuten müssen noch einmal zurück ins Labor und noch einmal bei den Grundlagen anfangen. Ich möchte an dieser Stelle, wir können jetzt vielleicht auch ein bisschen wieder machen, auf diesen anderen Aspekt eingehen, Gentechnik, wie kann man damit verantwortlich umgehen? Ich hoffe, dass ich dadurch, was ich bisher gesagt habe, deutlich gemacht habe, dass man sich nicht einfach darauf zurückziehen kann und sagen kann, Gentechnik ist etwas Gefährliches, also lassen wir bitte schön generell die Finger davon. Wer so argumentiert, der muss sich zumindest klar machen, dass er heute schon einen Großteil der Diabetiker ihrer Behandlung, ihrer Therapie entziehen würde. Es ist aber auch klar, dass das Argument nicht sein kann, Gentechnik spielt sich in der Natur ab, also fröhlich drauf los. Frage: Wie kann man damit verantwortlich umgehen? Verantwortung. Was ist das überhaupt? Verantwortung ist ein Wort, das wir sehr häufig benutzen. Und manchmal, ich habe mir einen Sport daraus gemacht, einmal hellhörig zu sein und hinzuhören, wenn Menschen von Verantwortung reden, was sie denn wohl damit meinen. Und da ertappe ich mich dann dabei, wie ich meinem Sohn erkläre, du tust jetzt, was ich sage, denn ich trage hier ja die Verantwortung. Was meine ich damit? Ich benutze hier das Wort einfach, um meine Stellung etwas zu untermauern. Meine Machtposition, etwas jetzt überspitzt formuliert, zu zementieren. Aber wenn wir hinhören, dann meint Verantwortung doch, mit Worten etwas tun, verantworten. Jemand Antwort geben. Einmal ein Beispiel. Was ist denn damit gemeint, wenn ein Politiker Verantwortung übernimmt, weil irgendetwas schiefgelaufen ist in seinem Zuständigkeitsbereich? Wenn er wirklich die Verantwortung übernimmt, dann nimmt er vielleicht den Hut und geht. Und wir halten das für sehr honorig, wenn er so etwas tut. Nur, was ist dort verantwortet? Verantwortung, wenn ich das recht sehe, hat etwas zu tun, dass Menschen, die einander hierarchisch zugeordnet sind, wo einer mächtiger ist als der andere, wo einer dem anderen vorgesetzt ist, wenn so zwei Menschen miteinander umgehen, wir kennen das aus der Gerichtssituation oder bei unserem Chef im Betrieb. Da hat mein Chef die mächtigere Position und wenn er mich zur Verantwortung zieht, dann werde ich mir sehr gut überlegen, ob ich ihm antworte, weil ich sehr genau weiß, wenn ich das nicht tue, dann steht zumindest die Möglichkeit offen, dass ich dann meinen nächsten Monatsgehalt irgendwo anders abholen muss oder vielleicht auch beim Arbeitsamt. Unterschiedliche Stellung haben. Und der Untergebene muss sich dem Höhergestellten gegenüber verantworten. Und wir könnten so eine ganze Pyramide konstruieren über den Abteilungsleiter, Gruppenleiter bis zum obersten Chef. Und dort wird es problematisch. Wie sieht das denn beim obersten Chef aus? Dort herrscht eitel Willkür. Der verantwortet sich dann noch im guten Falle vor sich selbst, was immer das auch sein mag. Verantwortung, wirklich letzte Verantwortung, kann, und ich möchte euch einfach mal bitten, einen Moment mal diesen Gedanken mitzudenken, ist nur zu realisieren, wenn die höchste Instanz nicht einfach ein beliebiger Mensch ist, sondern wenn diese höchste Instanz sozusagen übermenschlich ist. Für mich gibt es diese höchste Instanz in der Person von Gott. Ihm gegenüber kann und muss ich alles, was ich tue, verantworten. Antwort geben für das, was ich tue. Es erstaunt mich zu sehen, dass viele meiner Kollegen das Problem mit der Verantwortung deutlich sehen. Wir haben an allen großen Krankenhäusern, an allen Universitäten Ethikkommissionen, die genau das tun sollen, Richtlinien erarbeiten, an denen man sich orientieren kann, damit klar wird, was noch verantwortbar ist und was nicht mehr verantwortbar ist. Und es ist durchgängig so, dass die Resultate dieser Kommissionen für die Praxis im Grunde genommen im höchsten Falle irgendwelche Hilfskonstruktionen sind, aber kritisch betrachtet nicht hilfreich sind.
Man versucht die verschiedensten Positionen, die Kompromisse dafür zu formulieren. Verantwortlicher Umgang mit der Gentechnik. Das heißt, ich mache jetzt bloß einen ganz groben Strich. Das heißt für mich ganz konkret, dass auch durch das bisschen, was wir wissen in der Gentechnik, mich nicht dazu verleiten darf, zu meinen, dass ich alles, was mit den Lebewesen zusammenhängt, jetzt nach meinem Belieben und nach meinen ökonomischen, wirtschaftlichen Kriterien optimieren darf. Sondern ich habe das festzuhalten, dass Menschen Geschöpfe Gottes sind. Dass die Natur, die Lebewesen in der Natur, Geschöpfe Gottes sind. Und das ist für mich der Ausgangspunkt, um jetzt die Detailfragen zu klären. Ich behaupte nicht, dass ich all die Antworten habe, die jetzt im Detail gestellt werden. Aber das ist der Ausgangspunkt, von dem her ich jetzt die einzelnen Fragen angehen kann und muss. Weil nur in einem solchen Rahmen überhaupt konkret denkbar ist, was Verantwortung eigentlich ist. Und in diesem Sinne wünsche ich mir noch viel, viel mehr Christen, die sich nicht damit zufrieden geben, einfach schwarz-weiß Antworten zu geben. Sei es Finger weg oder sei es nur fröhlich drauf los. Und ich wünsche mir Christen, die auch nicht nur so reden, dass sie sagen, man muss das etwas differenzierter betrachten. Sondern ich wünsche mir Christen, die in dieser schwierigen Diskussion den Mut haben, das, was sie von der Verantwortung wissen und wie sie verantwortlich leben können, das hilfreich einzubringen in all die laufenden Diskussionen. Damit höre ich auf. Ich habe nämlich länger gesprochen, als ich wollte. Ich weiß, dass ich viele Dinge nicht gesagt habe, die ich vielleicht sagen hätte müssen. Aber wir haben jetzt noch die Chance, ein paar Minuten die Dinge dann zu erfragen, die ihr gerne gewusst hättet. Vielleicht kann ich das eine oder andere dazu sagen. Ja? Matschtomate? Hier war die Frage nach der Anti-Matschtomate, ob diese Veränderung, ob das etwas mit Radioaktivität zu tun hat oder mit Enzymen. Bei dieser Anti-Matschtomate, das hat mit Radioaktivität überhaupt nichts zu tun, sondern dort hat man einfach dieses Fadenstück sozusagen an einer Stelle zugedeckt. Also die Information lag noch drunter. Aber da fährt in der Zelle, wenn diese Information abgelesen wird, da fährt sozusagen wie ein Schlitten, fährt da drüber und liest das dann ab. Und wenn das zugedeckt ist, dann kann der das einfach nicht so schnell ablesen, wie das im unbedeckten Zustand der Fall gewesen wäre. Hat mit Radioaktivität gar nichts zu tun. Ja? Also die Frage ist der Mensch in der Anwendung der Gentechnik nicht etwas überheblich, dass er so tut, als könnte er jetzt die Krankheiten dann ausrotten und alle therapieren und wären all die negativen Dinge in den Griff zu bekommen. Nun, da stimme ich ganz schnell zu. Das ist der Fall. Das ist der Fall, aber das ist nicht nur der Fall in der Gentechnik. Wir übernehmen uns als Menschen, das ist so ein Grundelement von uns Menschen. Und seinen Anfang, das habe ich nachgelesen, das steht in 1. Mose 3, dort hat das angefangen. Da wollte einer, der hat von Gentechnik vermutlich noch nichts gehört. Aber der ließ sich schon einflüstern, du könntest sein wie Gott. Und das hat ihn so motiviert, dass er sich daraufhin dazu verleiten ließ, eine Unabhängigkeitserklärung gegenüber Gott auszusprechen. Mit sehr fatalen Konsequenzen. Das heißt, diese menschliche Hybris, diese Haltung, dass ich keine Grenze über mir akzeptiere, die kommt selbstverständlich auch in der Gentechnik zur Auswirkung, hat aber nichts mit der Gentechnik an sich zu tun, sondern ist ein Grundzug von mir als Mensch. Und wenn ich das recht sehe, ist das auch der Punkt, dass wir in der Gentechnik an einer neuen Technik wieder merken, ich kann mir und meinem Mitmenschen eigentlich nicht trauen. Und das, was Angst macht, ist genau das. Vor der Technik an sich brauchen wir genauso wenig Angst haben wie vor dem Auto, wie vor der Eisenbahn oder wofür sonst etwas. Es wird auch, das muss man auch ganz nüchtern sagen, auch die Gentechnik wird zu destruktiven Dingen benutzt werden. Ist für mich überhaupt keine Frage. Ja. Aber diese Überheblichkeit, das hat etwas mit uns Menschen zu tun und nicht mit der Technik. Jetzt war schon ganz am Anfang hier vorne irgendwo eine Frage. Ja?
Ja, man macht das nicht auch ethisch gesehen oder verantwortlich gesehen den Unterschied, ob ich etwa eine Tomate verändere und dann die Tomate esse oder direkt am Ende nicht geht.
Da gebe ich Ihnen recht, das ist ein Unterschied. Wir unterscheiden darin, und zwar unterscheiden wir mit Maßstäben, indem wir Dinge, und in diesem Fall zähle ich unter die Dinge auch die Organismen, indem wir sie bewerten. Und wir schätzen den Wert eines Menschen höher ein wie den Wert einer Tomate. Also das gilt selbst nach den Regeln von Peter Hane heute Morgen, wenn ich einen materiellen Wert von 10 bis 20 Mark hätte, also dafür bekomme ich etliche Tomaten. Aber wir unterscheiden hier sehr wohl, nur muss sowohl die Handlung an der Tomate als auch die Handlung am Menschen letztlich verantwortet werden. Das heißt, der das macht, muss sich rechtfertigen für das, was er tut. Und nun ist das Problem, dass wir in der Regel nicht sagen können, das wünschen wir uns eigentlich, dass wir 5 Minuten nachdenken und dann sagen können, das ist gut und das ist schlecht. Und das Problem, das wir real haben, ist einfach das, dass wir in fast allen spannenden Fällen das nicht sagen können, sondern sagen können, das sind die Chancen, die ich vielleicht erreichen kann. Und das sind die Gefahren, das kann unter Umständen passieren. Und dann muss ich abwägen. Und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien wäge ich ab? Ein Beispiel, DPA-Meldung vom 5. Mai, Ethikausschuss von Frankreich, überzählige Embryos nutzen, Paris. Zellen von eingefrorenen menschlichen Embryos sollen unter bestimmten Bedingungen in Frankreich für die wissenschaftliche Forschung oder therapeutische Ziele genutzt werden können. Das schlug der in Frankreich für Fragen der wissenschaftlichen Ethik zuständige Ausschuss in einer Erklärung vor, die am Montag in Paris veröffentlicht wurde. Nach der gegenwärtig geltenden Gesetzgebung ist ein solches Vorgehen in Frankreich untersagt. Der Ausschuss bezog sich dabei auf solche Embryos, die als überzählig gelten, weil die Eltern daran nicht mehr interessiert sind. Anstatt diese zu vernichten, sollten ihnen Zellen entnommen werden können, aus denen sich bei einem Wachstum innere Organe entwickeln würden. Ausgeschlossen wird aber, dass diese Zellen zur Änderung des Erbguts und zum Klonen von Menschen benutzt werden. Was hier passiert, ist eigentlich etwas ganz Simples. Hier hat man im Vorfeld Entscheidungen getroffen, nämlich Befruchtungen im Reagenzglas durchzuführen. Und man hat das begründet damit, dass man hier Eltern, die keine Kinder bekommen kann, helfen will. Eine sehr honorige Sache, zunächst einmal. Nur hat man dabei nicht bedacht, dass man für die Praxis dieser Hilfe immer mehrere Embryonen herstellen muss. Und nicht bedacht hat, dass man hier zwangsläufig sich in Situationen hinein manövriert, wo man, ich sage das jetzt einmal so, wie ich das denke, wo man Menschen umbringen muss. Und jetzt der nächste Schritt ist folgender, von dem wir hier gehört haben. Jetzt sagt man, wenn man das recht betrachtet, haben wir hier in unseren Gefriertruhen wertvolles Material liegen. Viel zu wertvoll, um das zu entsorgen einfach. Wir könnten damit viele, viele interessante und möglicherweise hilfreiche Dinge tun. Jetzt plötzlich werden ökonomische Kriterien benutzt, die für sich durchaus richtig sind. Aber keiner denkt darüber nach, ob diese Art der Argumentation in diesem Bereich überhaupt ihren Platz haben. Ob wir überhaupt darüber debattieren können, ob das einen ökonomischen Wert hat, ob das überhaupt die passende Kategorie ist. Das ist an einem ganz praktischen Beispiel das, was heute in solchen Ethikkommissionen, wohlgemerkt im Versuch, Hilfestellung zu geben, Orientierung für Verhaltensmaßnahmen, für Verhalten in der Forschung. Das sind also jetzt nicht irgendwelche Scharlatane, die Frankenstein spielen wollen, ja? Sondern sind Wissenschaftler, die sehen, ihre Kollegen haben die Gefriertruhen übervoll und schmeißen das einfach weg. Und dann sagen sie, Freunde, denkt doch mal drüber nach, mit dem könnte man was anderes machen. Das sind Dinge, Maßstäbe durcheinander gekommen, die für sich genommen durchaus ihre intellektuelle Richtigkeit haben. Die sind logisch. Aber woher sind hier die Maßstäbe genommen? Ja? Ja, ich sage noch geschwind was zu dieser Frage und dann würde ich einen Vorschlag machen, einfach, dass, weil es 8 Uhr ist, dass wir dann offiziell Schluss machen. Ich bin noch da und stehe zur Verfügung, aber dass die, die rüber wollen zur anderen Veranstaltung, das dann auch können. Es ist richtig, dass wir durchweg bei diesen Untersuchungen sehen, dieser Eingriff, diese Genmanipulation, ist eigentlich nicht, wo wir den Eindruck haben, dass dafür ist dieses Lebewesen offen. Das funktioniert. Sondern wir haben deutlich, man kann sehr deutlich merken, dieser Organismus ist eigentlich ein in sich geschlossenes System, wenn ich das jetzt einfach mal so verkürzt sage, und dieser Eingriff, der zerstört zunächst einmal diese Harmonie. Das ist eine der Ursachen, warum sehr, sehr viele dieser, oder die Erfolgsquote bei der Genmanipulation äußerst gering ist. Also jeder Maschinenbauer, der nachher die Effizienz rechnen müsste, der würde alle, durch die Bank, alle gentechnischen Methoden verwerfen, weil sie Erfolgsquoten haben, die liegen alle im weit unter, in der Größenordnung vom 1-2% Bereich. Das Problem, oder der Punkt ist nur der, dass man sehr, sehr viele Versuche parallel machen kann. Ich kann zigtausend Versuche mit einer Bakterienkultur parallel machen. Und nur deshalb gelingen einige dieser Versuche. Aber das Problem ist, dieses nicht mehr Zusammenpassen in der Natur ist auch nicht ein gentechnisches Problem, sondern wir sehen das an vielen Stellen, dass die Natur, auch wenn manche Leute davor die Augen verschließen, einfach nicht, wenn man sie allein lässt, in Ordnung wäre. Wir sind herausgefordert, hier nachzudenken, zum Beispiel, weil es solche Dinge wie Erbkrankheiten gibt. Weil das Realität ist. Und die Bibel sagt uns, dass das etwas zu tun hat mit dem, was dort in 1. Mose 3 beschrieben steht. Dass die Emanzipation des Menschen von Gott nicht nur etwas mit der Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu tun hatte, sondern die ganze Natur mitgefallen ist. Das heißt, es ist eine absolute Illusion zu meinen, die Ökologie an sich wäre etwas Schönes, sondern der Wurm sitzt auch dort drin. Ein Schlusssatz, eine Sache zum Schluss. Vor der Gentechnik habe auch ich durchaus meine Sorgen, weil ich mich nicht der Illusion hingebe, als könnten wir es an der Stelle zum ersten Mal schaffen, nur das Gute zu machen. Die Erfahrung zeigt, das wird nicht der Fall sein. Aber das führt mich nicht in die Resignation. Und zwar deshalb, weil ich den kenne, der von sich sagt, dass er diese Erde geschaffen hat. Und der gesagt hat, dass er dafür sorgen wird, dass dieser Himmel und diese Erde vergehen wird. Und dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Und diese Erde und all die Lebewesen darauf, die werden nicht untergehen, weil das Genchaos ausbricht. Sondern die werden dann und erst dann vergehen, wenn Gott sein Wort spricht. Und dieses Wissen gibt mir auch in meinen Ängsten, auch in meinen Sorgen eine tiefe Gelassenheit, dass ich weiß, mein Gott, der lässt sich auch nicht durch die ausgefuchstesten Gentechniker diese Welt, seine Schöpfung aus der Hand nehmen. Aber weil ich sehe, dass das ein Thema in unseren Tagen ist und dass meine Kollegen sich daran die Zähne ausbeißen, deshalb bin ich hochmotiviert, mich mit meinem ganz spezifisch christlichen Standpunkt dort einzubringen und ihnen zu helfen, auf ihrer Suche nach Leitlinien, das zu helfen, das zu sagen, was ich bisher verstanden habe und mich dort einzuklinken. Und dafür möchte ich Werbung machen, dass Christen nicht mitlamentieren, sondern mitdenken und mithelfen, das, was sie und nur sie wissen können, mit in die Diskussion einzubringen. Ich würde sagen, dass wir an der Stelle einfach, wir wollen hier ja keine Konkurrenz. Also wer noch wichtige Fragen hat und die so wichtig sind, dass er jetzt das opfert, was drüben ist im Zelt, ich bleibe noch hier.